singe zweimal durch. Das erste Mal die Melodie und das zweite Mal mit der Oberstimme.
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit Herrn unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit.
Rothaut, entschuldige, ich habe mein Zettelchen auch vergessen. Ja, schön Lichter, ja. Also ich muss euch sagen, dass ich mich bei einem Vortrag noch nie so herausgefordert gefühlt habe wie bei diesem Vortrag. Denn es geht um die Nächstenliebe und ich kann nicht hier vorne stehen und über Nächstenliebe zu euch reden, wenn ich nicht selber versuche, sie zu praktizieren. Ich möchte kein Heuchler sein. Lauter, also kommt. Gott liebt dich. Ich will dich auch lieben. Ich verstehe gar nicht, was daran so schwierig sein soll, euch zu lieben. Also wirklich, wo ist das Problem? Ich habe euch alle von Herzen gern. Ihr seid mir sehr sympathisch. Ich kenne euch zwar nur sehr oberflächlich, denn es sind jetzt genau 2 Jahre her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Oder ist gerade das der springende Punkt, warum es mir nicht so schwer fällt, euch zu lieben? Gell? Ich kenne euch und ihr kennt mich. Wir kennen uns eigentlich nur mit unserem Sonntagsgesicht. Die meisten, und das geht den meisten von uns so, die meisten von uns sehen sich während circa 5 Tagen im Jahr zur Frauenfreizeit. Und unsere Fehler und Schwächen werden in dieser kurzen Zeit nicht gerade offenbar. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir uns einander wiedersehen. Wir werden auferbaut. Um uns herum sind überall nur freundliche Gesichter. Kurz und gut, wir befinden uns in einem sehr positiven Umfeld. Und dieses andere Ich in uns, das, was manchmal eben nicht so liebenswert ist, was haben wir mit dem gemacht? Das haben wir zu Hause gelassen. Kurz und gut, also, wo ist das Problem? Ich liebe euch. Aber Spaß beiseite. Wenn es so einfach wäre, den anderen von ganzem Herzen zu lieben, mit all seinen Fehlern und Schwächen, dann wären wir diese Woche nicht hier. Und dann müssten wir auch nicht unser ganzes Leben lang um diese Liebe ringen und um sie bemüht sein. Und wir müssten ihr nicht nachjagen. Aber gerade, dass wir hier sind, zeigt, dass wir doch diesbezüglich alle lernen wollen, oder? Schön. Nächstenliebe zu üben ist unsere größte Herausforderung. An ihr scheitern und zerbrechen wir leider nur allzu oft immer wieder neu. Ein Mensch, nämlich Jesus Christus, hat uns diese Nächstenliebe in ihrer ganzen Konsequenz vorgelebt. Und deshalb sollte es doch auch eigentlich von uns möglich sein, von ihm zu lernen. Ich denke ja. Mein Auftrag für diese Rede lautete, erstens euch anhand von seinem Leben aufzuzeigen, wie er diese Liebe praktizierte und wie sein Umfeld, in dem er sich befand, diese Liebe wahrnahm. Und zweitens, dass ich euch sollte motivieren, Jesu Beispiel nachzuahmen. Also, wir wollen uns jetzt eine Begebenheit aus dem Leben Jesu anschauen. Versetzen wir uns alle bildlich in die damalige Zeit zurück. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg von Judäa im Süden nach Galiläa im Norden. Und somit mussten sie, wenn sie nicht den großen Umweg östlich vom Jordan machen wollten, mitten durch Samarien reisen. Und anders als die meisten Juden seiner Zeit versuchte Jesus nicht, das Gebiet von Samarien zu meiden. Es ist Mittagszeit und sie nähern sich der Stadt Sichar. Jesus ist erschöpft von der langen Wanderung und setzt sich an den Brunnen Jakobs, der vor der Stadt liegt, während seine Jünger Nahrung einkaufen gehen. Und nun kommt eine Frau aus der Stadt, um Wasser zu schöpfen, was in der sengenden Mittagshitze eigentlich ungewöhnlich ist. Warum dies? Diese Frau scheint ihren Mitmenschen offensichtlich aus dem Wege zu gehen. Denn sie ist aufgrund ihres schlechten Lebenswandels eine gemiedene, ja eine ausgestoßene, eine, auf die man mit dem Finger zeigt. Darum holt sie ihren Wasservorrat zu einer Zeit, in der eigentlich alle vernünftigen Menschen zu Hause im Schatten verweilen. Denn normalerweise haben die Frauen erst gegen Abend ihre Wasservorräte geschöpft. Beim Näherkommen nun erkennt die Frau, dass der Mann, dann, der da am Brunnen sitzt, seiner Kleidung gemäß ein Jude sein muss. Und nun ist es bemerkenswert zu sehen, wie Jesus das Gespräch anfängt. Er hat nach der langen, mühsamen Wanderung ein ganz und gar menschliches Bedürfnis, nämlich Durst. Und so sagt er zu der Frau, ganz einfach, gib mir zu trinken. Und was ist an dieser Bitte so ungewöhnlich? Nun, einiges ist schon ungewöhnlich, wenn wir die ganze Situation betrachten, denn Jesus hätte gute Gründe gehabt, die Frau einfach zu ignorieren, denn kein Rabbi sprach ja öffentlich mit einer Frau. Das war einfach unter der Würde eines Lehrers und hinzu kam ja die Verachtung, die die Juden den Samaritern gegenüber entgegenbrachten. Was auch zur Folge hatte natürlich, dass sie ihre Trinkgefäße ganz streng getrennt hielten. Und gerade deshalb ist das Erstaunen der Frau so groß, wenn sie sagt, wieso begehrst du, der du ein Jude bist, von mir, einer samaritischen Frau, zu trinken? Und nun verwickelt sie Jesus in ein interessantes Gespräch. Ich kann das nicht im ganzen Ablauf wiedergeben, aber es ist auch nicht so wichtig. Er kommt vom irdischen Wasser, welches sie ihm schöpft, auf das lebendige Wasser zu reden. Und jetzt ist ihre Neugierde geweckt. Sie verliert ihre Scheu und vergisst, dass sie eine Ausgestoßene ist und bittet Jesus um dieses Wasser, denn da müsste sie es ja nicht mehr mühsam in der Mittagshitze schöpfen. Sie begreift natürlich nicht, was Jesus ihr eigentlich sagen will. Und als er ihr dann am Ende des Gespräches mitteilt, dass sie ja 5 Ehemänner hatte und mit dem Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, nicht verheiratet ist, erkennt sie, dass er ein Prophet sein muss. Und schlussendlich gibt er sich ihr dann ja zu erkennen, dass er der erwartete Messias ist, soweit diese Szene da am Jakobsbrunnen. Und jetzt, worauf es uns ja ankommt, wie gibt Jesus seine Liebe hier zum Ausdruck? Für mich haben sich folgende Punkte ganz konkret herauskristallisiert. Erstens, Jesus macht, und wir müssen uns immer in unsere Lage versetzen, Jesus mit der Samariterin, ich mit meinem Mitmenschen. Also tun wir das vielleicht gerade auf eine andere Person umprojizieren. Jesus macht keinen Unterschied zwischen einem Juden und einem Samariter. Zweitens, er begegnet der Frau ohne Vorurteile. Ja, sogar mit großer Wertschätzung, weil er sie für würdig hielt, mit ihm über geistige Dinge zu reden. Drittens, Jesus setzte sich über bestehende Konventionen hinweg und ließ sich nicht von traditionellen Wertvorstellungen leiten. Denn er schenkte seine Aufmerksamkeit einer Frau, die von der Gesellschaft gemieden und verachtet war. Er sah also die Person nicht an. Viertens, Jesus zeigte der Samariterin seine Liebe darin, dass er sie trotz ihres schlechten Lebenswandels nicht verachtete, nicht beschuldigte, sondern sie akzeptierte, wie sie war. Machen wir den Gedankensprung im Kopf mit der Person. Er zeigte ihr zwar ihre Sünde auf, aber er verurteilte sie nicht. Jesus stellte seine persönlichen Bedürfnisse nach Ruhe und Erholung zurück und nahm sich die Zeit, um mit einem Menschen über das Wort Gottes zu reden. Und nun wollen wir diese Geschichte weiterverfolgen. Die Begegnung mit Jesus veränderte nämlich das Verhalten der Samariterin. Sie bewirkte etwas in ihr. Was war das? Sie fühlte sich trotz ihrer Sündhaftigkeit von Jesus angenommen. Ja, sie fühlte sich vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben wertvoll. Sie spürte sein Verstehen und Erbarmen. Ganz sicher machte sie sich auch Gedanken über ihren Lebenswandel. Der in den Schriften verheißene Messias kam in das von allen Juden gemiedene Land, hier nach Samarien an den Brunnen Jakobs, um ihr, einer von allen Mitbürgern ausgestoßenen Frau, zu begegnen. Sie ist überwältigt von so viel Liebe, ihr Herz ist voll Freude und diese Freude will sie mitteilen. Man muss sich das bildlich vorstellen. Ich finde oftmals, da man liest in der Bibel das so sachlich, aber wie viel Emotionen in Teiltexten stecken, man muss auch ein wenig Fantasie walten lassen. Sie will sich mitteilen und sie lässt den schweren Wasserkrug am Brunnen stehen und läuft sie so schnell wie sie kann in die Stadt zurück und ruft, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte dies nicht etwa der Christus sein? Sie motiviert also auch die anderen Dorfbewohner selber zu prüfen, denn sie ist sich ja noch nicht ganz sicher. Er hat ihr zwar gesagt, dass er der Messias sei, aber sie motiviert auch die anderen Dorfbewohner, Jesus zu prüfen, macht sie also neugierig. Sie hat nun keine Scheu mehr vor ihren Mitmenschen, keine Angst mehr vor ihrer Kritik und Verachtung. Sie ist mutig geworden, sie ist frei geworden, innerlich und äußerlich, denn irgendwo ist ihr eine Last ab der Seele. Jesus hat ihr seine Liebe zu verstehen gegeben. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Und diese Liebe, dieses sich angenommen fühlen, wird ihr die Kraft geben, sich im Denken und im Tun dem Guten hinzuwenden, sich zu verbessern, sich zu verändern. Und das alles und noch viel mehr kann ausgelöst werden, wenn auch wir einander vergeben und Nächstenliebe üben. Die Begebenheit am Jakobsbrunnen ist nur ein Beispiel von vielen, wie Jesus seine Liebe den Menschen zeigte. Die 3 Jahre seines öffentlichen Auftretens stellte er ja ganz in den Dienst seiner Mitmenschen. Er wurde ihr Knecht. Und es ist eindrücklich zu lesen, wie er gerade den Bedrückten und Ausgestoßenen mit Liebe und Freundlichkeit begegnete. Er hatte Geduld und herzliches Erbarmen. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er litt mit. Und er wollte ihr Hirte sein. Das war ja ein Bild, welches sie gut verstanden. Er ließ die Menschen spüren, dass sie ihm wichtig waren. Er nahm sie an mit all ihren Fehlern und Schwächen und wurde gerade deswegen von den Pharisäern so verachtet. Er schenkte also jedem Menschen, ob reich oder arm, seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus praktizierte vollumfänglich die Agape-Liebe, das heißt die immer gebende, die göttliche Liebe. Er praktizierte die Liebe, die von sich selber weggewandt war und somit frei wurde für den Nächsten. Ja, er liebte die Menschen von ganzem Herzen und ganzer Seele. Und in seinem Tod am Kreuze fand diese Liebe dann ihre Vollendung. Er starb für uns, als wir alle noch Sünder waren. Und er kaufte uns, die wir dem Gesetze unterworfen waren, los und nahm uns an Sohnes statt. Diese Liebe kann kein Mensch von sich alleine heraus vollbringen und leben. Und doch heißt es, sollen wir Jesu Fußstapfen nachfolgen und seinem Vorbild folgen. Aber ehrlich, ist dies immer so einfach für uns? Wir wissen, dass es nicht so ist. Nein, ich finde es manchmal sehr, sehr schwierig. Ja, manchmal fast nicht möglich. Denn da gibt es so viele Stolpersteine. Aber über die werden wir ja dann nachher in den anschließenden Gesprächsgruppen drüber diskutieren. Eines ist sicher, das größte und höchste Gebot, den Nächsten zu lieben, ist gleichzeitig auch für uns das am schwersten zu befolgende. Und doch, wir haben keine Wahl, denn die Schrift redet klar und deutlich. Hören wir gut zu. In Matthäus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Johannes, das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt. Nochmals im Johannes, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Im 1. Johannes, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Das sind Verse, die wir auswendig kennen. Die kennen wir alle auswendig. Aber berühren sie noch unser Innerstes? Hören wir sie noch? Mit den bekannten und gängigsten Bibelversen geht es mir manchmal so wie mit meiner Backofenuhr in der Küche, wo ich sehr viel einstelle, wenn ich irgendeinen Back- oder Kochvorgang terminieren will. Das Klingeln, wenn die Zeit abgelaufen ist, ist in meiner Küche so zu einem Alltagsgeräusch geworden, dass ich es oftmals einfach überhöre. Und erst wenn dann es brenzlig aus dem Backofen schmeckt oder so, halt ist ich. Also, was ist passiert? Ich habe das Geräusch, den Ton nicht mehr wahrgenommen. Ist euch das auch schon passiert? Und was kann man daraus schließen? Unsere Ohren sind abgestumpft. Wir sind schwerhörig geworden. Und genau so geht es eben bei vielen Bibelversen. Wir lesen oder hören einfach darüber hinweg und denken uns nichts mehr dabei. Aber genau das darf ja nicht passieren, denn nochmals, wenn Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, dann haben wir keine Wahl, zu lieben oder nicht zu lieben. Es ist ein Gebot. Und darum sollte es auch jeden Tag immer wieder neu unser ganz persönliches Ziel sein, diesem Ziel entgegenzuwachsen. Es ist eine Herausforderung, aber dieser Herausforderung wollen, ja müssen wir uns immer wieder neu stellen. Und nun möchte ich mit euch zusammen hier eine kleine praktische Übung machen, in welcher wir uns einige Vorsätze nehmen wollen. Bitte schließe jetzt jeder seine Augen. Und befasset euch gedanklich mit einer Person, bei der ihr Mühe habt, sie zu lieben. Führt euch diese Person also ganz bewusst vor Augen und folget nun gedanklich meinem Gebet. Herr Jesus Christus, du hast mir vorgelebt, wie ich die Person, die jetzt in meinen Gedanken ist, wie ich diese Person lieben soll. Bitte hilf mir, dass ich in dem, was ich dieser Person jetzt sagen möchte, immer mehr wachsen kann. Ich will dich annehmen, wie du bist. Ich will dich nicht verurteilen und dich nicht richten. Ich will dir deine Schuld vergeben. Ich will Geduld mit dir haben und gütig, hilfsbereit und barmherzig sein. Ich will dir ohne Vorurteile begegnen, ja, dich höher achten als mich selbst. Ich will dir nichts Böses zufügen und nicht schadenfroh sein, wenn du Fehler machst, sondern mich freuen, wenn du das Rechte tust. Ich will dir gegenüber nicht taktlos und selbstsüchtig sein. Ich will mich für dich verantwortlich fühlen und dich in deinen Talenten fördern. Ich will dir Trost spenden und mithelfen, deine Lasten tragen. Ich will dich aber auch ermahnen, wenn du in die Irre gehst, denn meine Liebe zu dir zeigt sich gerade auch in meiner Strenge zu dir. Ich will immer und zu jeder Zeit nur dein Bestes. Und dies alles will ich dir tun, weil auch Jesus an mir so getan hat. Seine Liebe zu mir soll man. Haben wir sicherlich alle Geschwister, die uns ein Vorbild in der Nächstenliebe sind und uns motivieren können. Aus Gründen, die wir in den anschließenden Gruppen diskutieren werden, wollen wir aber diese Vorbilder nicht unbedingt immer anerkennen. Ist es nicht so? Ein weiterer Grund, der uns zur Nächstenliebe anspornt, ist unsere Dankbarkeit, dass Gott uns begnadigt hat. Je mehr wir uns unserer eigenen großen Schuld bewusst sind und in dem Maße, wie wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen, je größer ist unsere Dankbarkeit dem Sühneopfer Christi gegenüber. Und wie geben wir dieser Dankbarkeit Ausdruck? Indem, dass wir auch den Nächsten in seiner Unvollkommenheit annehmen. Denn auch er ist ja ein Kind Gottes, von ihm angenommen, geliebt und begnadigt. Nächstenliebe wird somit zu einer Frucht der Dankbarkeit. Aber auch die Freude, die ich empfinde, spornt mich an, Jesu Vorbild immer wieder nachzuahmen. Warum Freude? Der Sieg über meine Sünde, der Sieg über einen dieser Stolpersteine macht Freude. Und das motiviert, sich weiterhin darin zu üben, einen weiteren Stolperstein zu überwinden. Das freut, das motiviert. Die größte Motivation aber, Nächstenliebe zu üben, liegt für mich in folgendem Grund. Und dieser ist eigentlich sehr egoistisch, aber ihr werdet euch alle mit ihm identifizieren können. Ich möchte einmal mein Ziel erreichen. Ihr auch. Du und ich, wir möchten unseren himmlischen Lohn empfangen. Und dieser Lohn wird groß sein. Und für diese Herrlichkeit lohnt es sich zu kämpfen. Es lohnt sich, sich anzustrengen und vorwärts zu streben. Sie ist uns ein großer Ansporn und motiviert uns immer wieder, dass wir trotz vieler Stolpersteine den Nächsten lieben und dass wir in dieser Liebe wachsen wollen. Denn was passiert, wenn ich es nicht tue? Dann verliere ich nämlich diese Herrlichkeit und ich laufe in der Finsternis und weiß nicht mehr, wohin ich gehe, weil sie mich blind gemacht hat. Wie schon anfangs erwähnt, fällt es uns in dieser Woche nicht schwer, einander zu lieben. Aber wie ist es, wenn wir morgen alle nach Hause fahren? Wenn wir wieder alle in unserem gewohnten Umfeld sind, denn schon bald sehen wir die betreffende Person wieder, die wir eben vor unserem geistigen Auge hatten. Was machen wir dann? Nehmen wir diese Herausforderung an. Machen wir den ersten Schritt. Nehmen wir unser Herz in beide Hände. Gehen wir auf diese Person zu, begrüßen wir sie freundlich und durchbrechen wir somit das Eis oder diese Barriere, die sich vielleicht schon irgendwann, die sich irgendwann einmal vor Jahren zwischen uns aufgetan hat. Geben wir dieser Person, wie Jesus der Samariterin am Brunnen, zu verstehen, dass wir sie annehmen, wie sie ist, dass wir sie wertschätzen und dass wir sie lieben, egal was zwischen uns einmal vorgefallen ist. Es ist nicht einfach, aber es ist sehr befreiend. Und vielleicht passiert dann das, wenn ich beim ersten, doch dann sicherlich beim zweiten oder beim dritten Mal, was auch bei der Samariterin geschehen ist, dass sich angenommen und dass sich wertgeachtet fühlen, wird Folgen haben, die jetzt auf uns bezogen zu einer besseren Verständigung und Beziehung beitragen werden. Letztendlich aber werden wir diese Liebe, wie sie uns Jesus vorgelebt hat, nie in ihrer ganzen Fülle praktizieren können. Denn wir sind nach wie vor im Fleisch, also sündige Menschen. Aber selbst wenn wir immer und immer und immer wieder versagen, Gott hat Verständnis mit uns. Er liebt uns trotz allem. Lassen wir also den Mut nicht sinken. Es ist ein Kampf. Im Gegenteil, spornen wir einander an, spornen wir uns gegenseitig an, dass wir unsere in dieser Woche gefassten guten Vorsätze auch ausführen, sodass wir überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Uns freuen aber dürfen wir uns hier, heute und solange wir leben. Uns freuen aber dürfen wir uns jetzt schon auf das Ende aller Zeiten, wo sich Gottes Plan erfüllt und die Liebe schlussendlich über alles triumphieren wird.